Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, ist doch cool. Gibt es hier einen Startschuss oder fangen wir einfach an?
Ich würde sagen, wenn die mit dem Fotografieren fertig sind, fangen wir einfach an.
Ja, fangen Sie einfach an, genau.
Das hört?
Ja. Ja.
So, wir machen mal einen Test. Hört man das? Hört man gut?
Hört man das gut, ja? Okay.
Immer.
Fein.
Dann fangen wir einfach an, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute den Schriftsteller Peter Henning vorstellen. Herzlich willkommen.
Hallo. Danke.
Peter Henning hat eine große Leidenschaft, denn seit Kindheitstagen sammelt und beobachtet und züchtet er Schmetterlinge. Und er hat sich jetzt vor kurzem einen lang gehegten Traum erfüllt, einen großen Wunsch. Und er ist aufgebrochen zu einer Falterexpedition. Er ist kreuz und quer durch Europa gereist, immer auf der Suche nach den schönsten und seltensten Schmetterlingen. Und seine Reiseerlebnisse hat er in einem Buch festgehalten. Es heißt Mein Schmetterlingsjahr. Ich halte es einmal hoch. Es ist ein Reisebericht und jetzt kürzlich beim Theiss Verlag erschienen. Peter Henning, alle Ihre Romane behandeln Schmetterlinge. Sie spielen eine größere oder eine kleinere Rolle.
Ja.
Einer Ihrer ersten Texte heißt Tod eines Eisvogels. Ein Eisvogel ist mitnichten ein Vogel, wie ich gelernt habe, sondern ein Schmetterling, ein Edelfalter, den es auch in Bayern gibt. Nach rund einem Dutzend Romanen jetzt Ihr erstes Sachbuch, ein Reisebericht. Wie kam es dazu? Warum haben Sie sich entschieden, ein Buch über Schmetterlinge zu schreiben?
Naja, wie Sie sagten, in all meinen Romanen flattert's, kommen Schmetterlinge vor. Und als ich dann von Ihnen das Angebot bekam, mal sozusagen genau über Schmetterlinge nachzudenken, war das für mich natürlich ein wunderbares Angebot, eine Herausforderung. Ich bin einfach als Junge, als Sechsjähriger von einem polnischen Ziehvater, ich bin von einem Polen erzogen worden, der hat mich einfach irgendwann mit dem Virus des Schmetterlings infiziert und nahm einen Schmetterling in die Hand und sagt, hör mal. Und ich dachte, man muss gucken, aber er sagte, hör mal. Und dann war ein Faunauge und ich habe dann mein Ohr an dieses Handgefängnis. Dann hörte ich dieses Geräusch, das entsteht, wenn ein Schmetterling die Flügel auf und zu macht. Und das war sozusagen für mich der Startschuss für eine 50 Jahre währende Leidenschaft, eine wahnsinnige Liebe zu diesen Schmetterlingen. Und seither, früh als Junge bin ich mit dem Schmetterlingsnetz hinterher hergerannt, habe sie gefangen, hatte eine große Sammlung und war dann in ganz Europa unterwegs. Und später kam dann eben, stellte sich natürlich das schlechte Gewissen ein, warum tötest du die und sammelst die? Und dann fing ich an, Raupen zu suchen, zu züchten und habe mittlerweile über viele Jahre wilder ich die alle aus und versuche sozusagen dem großen Faltersterben ein bisschen entgegenzuwirken.
Das heißt, die Begeisterung für Schmetterlinge liegt eigentlich schon in Ihrer Kindheit begründet. Sie schildern in Ihrem Buch sehr schön die Erlebnisse mit Ihrem polnischen Ziehvater. Das heißt, er war es eigentlich, der Sie angeregt hat, sich mit Schmetterlingen zu beschäftigen?
Ja, er war das. Also ich bin ein Kinderheimkind. Ich war die ersten 5 Jahre im Kinderheim. Und sah dort im Kinderheim in der Nähe von Würzburg auf so einer Rabatte, lila blühend im Frühsommer und da saß ein Schwalbenschwanz. Und das ist ein großer gelber Schmetterling mit langen Schwänzen. Und ich sah den und hatte das Gefühl, da ist etwas ganz Ungeheures passiert, als ich diesen Falter sah. Und anschließend, wie gesagt, dieser Pole war relativ unkonventionell. Also als ich dann in die Schule kam, und dann kam es dann schon mal vor, dass er einfach vor der Schule mich rausholt und sagt, wir müssen los. In Rijeka in Jugoslawien schlüpft jetzt der Windenschwärmer aus. Und dann fuhren wir halt los. Und ich war dann einfach 4 Wochen nicht in der Schule. Und meine Großmutter hat ganz gewundene, ganz schlimme, mit zugedrückten Augen geschriebene Entschuldigungen mir ausgehändigt. Also dieses Unkonventionelle hat sich komplett auf mich übertragen. Und aus mir ist ja auch nichts Richtiges geworden. Also ich schreibe, wie gesagt, Romane und habe eben dann diese Schmetterlinge sozusagen so in mich aufgenommen, dass tatsächlich all meine Bücher mehr oder weniger von diesem Polen und von Schmetterlingen handeln.
Der Pole hat einen Namen in ihrem Buch. Er heißt Viktor und hat sie offensichtlich auf die richtige Fährte gesetzt. Sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit ihm die ersten Reisen übernommen und dann, wie beschrieben, die Schule geschwänzt. Auch in Ihrem Buch geht es ja um eine Reise. Sie waren rund ein Jahr unterwegs, Schmetterlinge fliegen, primär zwischen März und Oktober, habe ich gelernt. Sie wohnen heute in Köln und sind dort gestartet, dann zunächst nach Griechenland geflogen, auf die Insel Samos. Über Italien, die Toskana, Spanien, Kroatien haben sie dann eine große Schleife gemacht bis in die Schweiz und sind über Süddeutschland, über Bayern zurück ins Rheinland und nach Köln gereist. Wenn Sie jetzt mit etwas Abstand einmal diese große Reise Revue passieren lassen, Sie schildern ja in jedem Kapitel Ihres Buches eine andere Reisestation und andere Schmetterlinge. Gab es so etwas wie einen Höhepunkt dieser Reise oder eine bestimmte Episode, an die Sie sich besonders gern erinnern?
Naja, also die Reiseziele werden natürlich immer nach den Flugzeiten der Schmetterlinge festgelegt. Deswegen ist es so eine Art Zickzackkurs, den ich dann da gefahren bin. Weil wenn du dann in der Toskana bist und hast einen bestimmten Fall, da willst du den anderen aber sehen, der aber erst 6 oder 8 Wochen später kommt, musst du irgendwo anders hin und dann wieder zurück. Und so bin ich eben sozusagen den Flugorten und Flugzeiten dieser Schmetterlinge gefolgt. Und natürlich ist es was ganz Besonderes. Es wäre jetzt zu insiderhaft, wenn ich Ihnen sage, was ein Isabella-Spinner ist, aber es ist ein großer, tagfliegender Nachtfalter, der auch sehr groß ist, sehr grün. Und es sieht aus, als hätte ein Kind sich den ausgedacht, mit großen, langen Flügeln und Schwänzen. Und er fliegt eben in der spanischen Sierra. Und ich habe selbst im Moment zu Hause auch auf meinem Balkon 3, ich hatte 10 Raupen und 7 sind kaputt gegangen, 2 haben sich verpuppt, sind in Kokons und die schlüpfen dann hoffentlich aus. Aber wenn du sozusagen so einen Falter, den ich vorher auch nur aus Abbildungen oder aus Filmen im Internet kannte, wenn du den dann tatsächlich siehst, dann, ja, dann entsteht etwas, das... Ja, was Ernst Bloch mal schrieb, allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Also dann hast du plötzlich das Gefühl, du bist angekommen und es ist schwer, einem Laien sozusagen diese fast krankhafte Liebe und Leidenschaft zu diesen Schmetterlingen zu vermitteln, denn wir alle kennen sie, die meisten von uns ignorieren sie, wenn sie wie so ein Farbtupfer mal durch unseren Alltag gaukeln. Aber tatsächlich, wer sich mit den Schmetterlingen beschäftigt, beschäftigt sich sozusagen über deren Verschwinden mit unserem eigenen Verschwinden, weil das hat eingesetzt.
Ja, Sie haben schon angesprochen, Schmetterlinge sind eigentlich Sympathieträger. Die meisten Menschen mögen Schmetterlinge, finden sie grazil, schön. In der Mythologie stehen sie auch für die Wiedergeburt, für die Unsterblichkeit der Seele. Also sie sind sehr positiv besetzt. Natürlich sind sie vor allen Dingen auch Meister der Verwandlung. Metamorphose wäre hier ein Stichwort. Was ich auch sehr interessant fand in Ihrem Buch, die verschiedenen Tricks der Schmetterlinge zu überleben. Mimikrie, Tarnen, Schutz vor Fressfeinden. Könnten Sie da vielleicht noch ein paar ausgefallene Beispiele nennen, so ein bisschen über das geheime Leben der Schmetterlinge, das wir nicht so kennen?
Ja, es gibt tatsächlich dieses geheime Leben, schön, wie Sie das ausdrücken. Also natürlich, die primären Fressfeinde von Schmetterlingen sind Vögel, weil diese natürlich sehen und fangen und fressen. Und so hat sich dann die Natur irgendwelche Tricks ausgedacht, um sie vor den Vögeln zu schützen. Also es gibt die sogenannte Warnfärbung, das sind ganz bunte, auffallende Raupen, von denen zwischen den Vögeln und ihnen ein Abkommen ist, ich bin giftig, mich kannst du nicht fressen, und die Vögel lassen sie dann auch in Ruhe. Aber zum Beispiel, es gibt kleine Raupen, die ahmen dann kleine Stöckchen nach, es gibt Raupen, die ahmen Vogelkot nach, die liegen auf einem Blatt und sehen aus, als hätte ein Vogel drauf gemacht. Tatsächlich ist der Vorderteil hell, der andere dunkel, es sieht aus wie Kot, Schmetterlinge ahmen Blätter nach. Schmetterlinge, das Tagpfauenauge, das wir alle kennen, hat 4 Augen und auch die Augen dienen zur Abschreckung. Also das ist ein Falter, der in der Regel mit geschlossenen Flügeln sitzt, nur wenn er auf der Blüte sitzt. Und wenn ein Vogel kommt, klappt er die Flügel auf und dann starren den Vogel 4 Augen an und dann erschrickt der Vogel und fliegt weg. Und es ist insofern auch interessant, dass der Schmetterling sozusagen von sich selbst auf seine Flügel ablenkt. Denn selbst wenn der Vogel pickt, schlägt er auf die mit seinem Schnabel auf die Augen, aber der Korpus bleibt sozusagen unverletzt. Und Schmetterlinge, die auch angeschlagen sind, die schon lange fliegen, da geht dann oft der Staub ab und die Flügel sind beschädigt, aber die können dann ohne Probleme weiter. Kinder sagen, ach, der Schmetterling ist ja verletzt, der Flügel ist ja kaputt. Das schmerzt den Schmetterling nicht, also er ist sozusagen weiter fortbewegungsfähig. Und so gibt es eine ganze Reihe von Tarnungen und Farbuntergrund wird angepasst, Blatt wird nachgeahmt. Also es gibt eine ganze Reihe von Mimikrie, von Selbstmimikrie, In Lateinamerika gibt es Falter, die nehmen die Färbung anderer Falter an, die sozusagen eigentlich auf der roten Liste für die Vögel stehen. Die sagen, die fressen wir nicht. Die ahmen sozusagen deren Tarnfärbung nach. Es gibt da eine ganze riesige Bandbreite von Möglichkeiten. Aber was den Schmetterling eben für mich so interessant gemacht hat, auch weil Sie das Wort Metamorphose ansprechen, es ist ein Wunder. Mittlerweile, also es gibt für Sammler, gibt es auch so eine Internetplattform Aktias, da kannst du dir alles bestellen, also saisonal kannst du dir kleine Eier bestellen von irgendeinem Falter. Dann bringt mir der Postbote so ein Röhrchen, da sind dann so 60 Eier drin, wie so Stecknadelköpfe. Dann wartest du 10 Tage und irgendwann schlüpfen die kleinen Raupen aus, fressen ihr eigenes Ei auf, Eiweiß. Und dann beginnt sozusagen die Zeit der Fressmonster, weil diese Raupen ihr eigenes Körpergewicht im Zuge der Entwicklung um das 700-fache steigern. Also die Aufgabe der Raupe ist nur zu fressen und zu wachsen. Und wenn der erste Mantel, den sie anhat, zu klein ist, dann fängt sie an und häutet sich. Das macht sie 4-mal. Und das ist so faszinierend. Dann wird die Raupe immer größer, 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 größer. Und dann guckt die dich irgendwann an und frisst und frisst und frisst, verpuppt sich. Und dann beginnt eigentlich das Wunder, und wenn du dann eine Puppe aufschneidest, nach der ersten Häutung ist ein grünes Wasser drin. Dann wartest du 6 Wochen bei manchen Faltern, bei manchen anderen dauert es 4 Jahre. Dann springt die Hülle auf und plötzlich kommen da so 2 Fühler raus. Dann kämpft er sich durch und dann gucken dich 2 Facettenaugen an und denken, hey, was ist denn hier los? Und da kriege ich eine Gänsehaut, also wenn ich die dann sehe. Und das ist für mich das Wunder, also welche lange Wege diese Falter gehen müssen, bis sie dann tatsächlich ein Falter sind. Und ich schüttel immer wieder den Kopf, wenn ich Raupen habe, deren Entwicklung 7 Jahre dauert und der Falter lebt 2 Tage. Also seine Aufgabe ist es einfach, also wenn ich ein kleines Nachtvornauge, ohne jetzt ins Monologisieren zu kommen, habe, gerade sind mir welche ausgeschlüpft, das dauert 4 Jahre. Und wenn die Raupe dann verpuppt ist, baut sie eine Reuse, einen Kokon, wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann, in den, der ist so kunstvoll gebaut, da geht die Raupe rein und baut eine Tür ein mit einem Scharnier, dass wenn der Falter auslüpft, kann er die Tür aufstoßen, aber die Tür geht nur in eine Richtung auf. Das heißt, Vögel kommen da nicht rein. Und du fragst dich, wie kommt dieser Falter mit seinen Flügeln durch diese Tür? Und dann kommen die da raus und das Weibchen schlüpft, fliegt irgendwo, flattert irgendwo hin, setzt sich hin, entlässt Duftstoffe in die Luft, die männliche Falter bis zu 25 Kilometer aus der Luft filtern können. Dann kommen die aus 25 Kilometern angeflogen, begatten dieses Weibchen, legt seine Eier und taumelt ins Gras. Und damit ist die Aufgabe dieses Weibchens erfüllt. Und ich denke manchmal, was für eine Verschwendung, aber auch was für eine Schönheit.
Sie haben eben gesagt, Schmetterlinge müssen lange Wege gehen, um sich vom Ei bis zum fertigen Schmetterling zu entwickeln. Man kann das ja auch ganz wörtlich nehmen. Ich habe gelesen, dass es sogenannte Wanderfalter gibt und dass Schmetterlinge in der Spitze bis zu 50 Stundenkilometer fliegen können. Vielleicht können Sie zu dem Phänomen noch etwas sagen. Es hat mich etwas an den Vogelzug erinnert. Vielleicht ist das keine zulässige Analogie.
Doch, das ist eine interessante Analogie. Natürlich wandern diese Falter sozusagen aus ihren Winterquartieren dann in die südlichen. Also wenn sie in den Winterquartieren, bei uns wird es kalt, dann brechen sie auf und fliegen in den Süden, machen dort Station, und wenn es dann sozusagen bei uns wieder wärmer wird, kehren sie zurück. Aber als Beispiel für die Wanderungen, also den viele von, vielleicht kennen einige von Ihnen den sogenannten Monarchfalter. Das ist ein Falter, über den es auch viele Filme im Internet, im Video gibt. Das ist ein Falter, der bis zu 3000 Kilometern zurücklegt. Und die brechen, und das ist das sehr Schöne speziell bei diesem Falter, die brechen in Amerika auf und wandern dann in die mexikanische Sierra. Und kommen dort in Hunderttausenden, steigen die auf, verdunkeln den Himmel, fliegen dann nach Mexiko. Und sie tun das immer am Tag der Toten. Und die werden deswegen dort verehrt, weil die Menschen dort glauben, die toten Seelen kommen zurück. Also alle Toten, alle Gestorbenen kehren zurück. Und dann gibt es Bilder, da sind Bäume, du siehst die Bäume nicht mehr, du siehst nur noch Schmetterlinge. Es ist ein einziges Geflatter und Geflimmer. Und das Interessante ist, und dem gehe ich in diesem Buch auch nach, weil man hat sich gefragt, woher wissen die Falter, die einmal diese Route geflogen sind, legen dort ihre Eier ab, die Falter kehren zurück und die fliegen die Route dann wieder, ohne jemals diesen Weg geflogen zu sein. Also woher wissen die das? Ist das in den Gencode eingeschrieben? Was ist da passiert? Und da gibt es tatsächlich Wanderer, und den hier bei uns bekanntesten Falter ist der Distelfalter. Den haben Sie alle sicherlich schon mal gesehen, wenn Sie mal irgendwo in der Wiese standen, und ein rosa Distel, so ein brauner Falter. Und der fliegt tatsächlich auch durch Stürme, die fliegen manchmal auch am Stück 2000 Kilometer. Steigen auf übers Meer, durch Stürme, und man fragt sich, wie schaffen die kleinen Kerlchen das? Aber sie kommen immer wieder an.
Gut, dann habe ich noch eine vielleicht naive Frage. Ist es leicht, Schmetterlinge zu beobachten? Wie ist es Ihnen gelungen, die verschiedenen Schmetterlinge, die Sie ja in Ihrem natürlichen Umfeld beobachten wollten, überhaupt aufzuspüren? Braucht man da einfach nur viel Geduld und ein Schmetterlingsnetz und eine Kamera? Oder wie geht man da am geschicktesten vor?
Also ich glaube, das ist wie bei allen Liebesgeschichten. Als Mann musst du sehr langsam und gut gucken, wenn du eine nette Frau siehst und dich ganz langsam an sie annähern. Nein, beim Schmetterling ist es tatsächlich einfach so, das sind sehr unruhige Wesen und die sind sehr störungsanfällig und reagieren auf minimste Reaktionen oder Veränderungen in ihrem direkten Umfeld, auf einen Schatten, auf ein Geräusch. Und ich bin dann so eine Art Indianer geworden irgendwie über die Zeit. Ich schleiche mich dann immer an die an und muss dazu sagen, dass ich nach 50 Jahren Beobachtung einfach am Flug, fliegt einer an mir vorbei, ich kann Ihnen sagen, was es ist, wenn ein Schatten über eine Mauer huscht, ich weiß, welcher Schmetterling es ist, weil ich sie an der Art, sich zu bewegen, erkenne. Es gibt die Gaukler, es gibt die Raser, es gibt die Gleiter, es gibt die Düsenjäger, es gibt die unterschiedlichsten Falter. Und ja, man muss einfach Zeit mitbringen und man muss warten und man entschleunigt sozusagen selbst, weil du musst zu ihnen, sie kommen nicht zu dir, bis auf einen einzigen, das habe ich auch in diesem Buch beschrieben, der tatsächlich zu dir kommt, wenn du ihn ansprichst. Und möglicherweise, ich bin wirklich ein Laie, also ich bin ein besserer Laie, ich bin kein wirklicher Entomologe, aber möglicherweise ist mir da eine entomologische kleine Sensation geglückt, weil ich herausgefunden habe, dass man mit einem Schmetterling, der bei uns tatsächlich fliegt, interagieren, kommunizieren kann. Also wenn du den ansprichst und ihm den Finger bietest, komm, dann setz dich auf deinen Finger. Und das ist der Admiral. Und das ist ein Falter, der bei uns fliegt. Es ist ein schwarzer, dunkler Falter mit so einem orangen Binden oben. Den sieht man häufig im Herbst und das ist der einzige Falter, der auch bei Regen fliegt. Und ich habe irgendwann angefangen, mal aus Spaß, und plötzlich kam der und hat auf meine Zeichen reagiert und plötzlich dachte ich, was ist denn das? Und dann habe ich tatsächlich eine halbe Stunde, ich habe das auch dokumentiert, mit dem gespielt. Und habe dann gefragt, habe ich irgendwie einen Knall? Was ist da? Und habe dann bei Entomologen in Schmetterlingshäusern angerufen und die sagen, das wusste ich nicht, das ist ganz neu. Vielleicht habe ich da was entdeckt.
Das heißt, es gibt auch eine Interaktion zwischen Mensch und Schmetterling. Es ist nicht nur ein reines Beobachten. Schmetterlinge gelten so als sanfte, schöne Wesen. Gab es denn auf Ihren Reisen auch mal etwas kritische, gefährliche Situationen, mit denen Sie nicht gerechnet haben?
Naja, es gibt, ich beschreibe das ja in dem Buch, ich bin in Stacheldrahtzäunen hängen geblieben, ich habe mir eine Gehirnerschütterung in Steinbrüchen geholt, ich bin der Länge nach nur mit einer Short in Brennnesseln gefallen, also ich habe da auch einige Verletzungen und Erfahrungen davon getragen, aber interessant ist, es gibt nicht bei uns, sondern in der Toskana einen sogenannten Erdbeerbaumfalter, und dieser Erdbeerbaumfalter macht etwas ganz Besonderes. Der sitzt in der Toskana im Hochsommer, sitzt er in diesen abgebrannten Sonnenblumenfeldern, wenn die Stängel braun sind. Und wenn du dessen Reich betrittst, dann steigt deine Armada auf und vertreibt dich. Also es ist so, als würde sozusagen irgendwo so ein unsichtbarer kleiner General sitzen und sagen, feindlicher Angriff. Und dann steigen die tatsächlich auf und fliegen dich an. Also die rasen im Düsenjägerart auf dich zu und sagen, raus hier, wir wollen dich hier nicht haben. Das sind sehr große, sehr eindrucksvolle Schmetterlinge, exzellente Flieger. Und die greifen dich tatsächlich an und machen auch so kleine Fiebgeräusche, Störgeräusche. Also die sagen, raus hier. Also das ist das Interessante, dass man sozusagen vieles von unserem eigenen Verhalten transformiert, verändert, ins ganz Kleine, ins Reduzierte, tatsächlich in dieser Welt beobachten kann. Nämlich, wir wollen uns schützen, wir wollen uns verteidigen. Also diese ganzen Grundmechanismen sind dort auch alle angelegt.
Sie haben lange Zeit Schmetterlinge beobachtet, Sie haben Schmetterlinge auch gesammelt. Das heißt natürlich letztlich auch sie getötet, mit Chloroform geschieht das Ganze und in Schaukästen ausgestellt. Irgendwann kam dann die Entscheidung, ich sammle keine Schmetterlinge mehr, ich züchte sie. Ein etwas ungewöhnliches Hobby, Sie haben es schon kurz angesprochen. Wie macht man das, Schmetterlinge züchten mitten in Köln in einer deutschen Großstadt?
Naja, also wie gesagt, man kann in die Natur gehen und kann sie finden. Man kann sie suchen, wenn man weiß, an welchen Pflanzen sie fressen. Weil die sind viele sind monophag, das heißt, sie fressen nur eine Pflanze. Also wenn du einen Ligusterschwärmer hast und den Brennnessel hinlegst, dann stirbt der, das frisst er nicht. Mhm. Und du kannst sie natürlich suchen, musst gucken, jede Raupe versteckt sich irgendwie, hat ihre Tarnung. Du kannst an Fraßspuren sehen, wo sie waren. Du kannst ihre Spuren sozusagen nachverfolgen. Aber wenn du das nicht tust, gibt eben, wie gesagt, diese Aktias, das ist so eine Entomologenseite. Dort kannst du dir die Sachen bestellen. Ich habe Eier aus Portugal, aus Tschechoslowakei, wo auch immer herbekommen. Und dann, wenn, wie gesagt, die Fraßzeit losgeht oder Fresszeit losgeht, dann fährst du in der Gegend rum und musst Futterpflanzen suchen. Also finde mal in Köln eine ungespritzte Zitrone, finde Liquid-Amber, finde Zypressenwolfsmilch. Also ich habe den letzten Sommer eigentlich morgens damit verbracht, dass ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe und 8 verschiedene Schauplätze angefahren bin, um Futter zu holen. Du musst jeden Tag neu Futter holen. Du kannst dir nicht Futter von gestern anbieten, das fressen die nicht. Muss frisch sein. Ja, und dann bin ich da wie so ein Kurier durch die Gegend gefahren. Aber der Lohn ist eben der, wenn dann tatsächlich, wie jetzt kürzlich, wenn du dann diese großen Puppen hast und die liegen dann da und irgendwann sprengen die sich auf und dann kommt da was raus und du denkst, ja, wunderbar, hat sich gelohnt. Also dann mache ich das Fenster auf und lass die in den Kölner Himmel steigen. Und dann ist meine Mission sozusagen beendet und geglückt.
Herr Henning, warum brauchen wir Schmetterlinge? Stichwort Insektensterben. Die Bienen sterben aus. Wir wissen es, auch Schmetterlinge werden immer seltener. Viele von ihnen stehen inzwischen auf der roten Liste. Was sind die Gründe dafür oder können wir etwas dagegen tun?
Ja, natürlich können wir was dagegen tun. Also ich meine, wir sind natürlich sozusagen im Zuge dieser Monokultur, die sich immer mehr durchsetzt. Also Schmetterlinge brauchen diese sogenannten Magerwiesen, durch die sie als Kinder sicher alle gelaufen sind. Da ist alles bunt. Da wächst eine Schlüsselblume neben Distel und alles ist da. Und das ist das, was diese Schmetterlinge brauchen. Aber sehr viele Bauern neigen dazu, die sozusagen abzuroten. Die werden alle gemäht und dann werden da Monokulturen angelegt. Nur Mais, nur Salat, nur Kartoffel und damit vertreiben wir die. Und was dieses Buch auch ein bisschen versucht, ist sozusagen dahingehend Aufklärung zu betreiben, dass man sagt, nicht die eklige Motte. Die eklige Motte ist keine eklige Motte, sondern ein wie auch immer benannter Nachtfalter, wenn die nachts ins Licht kommt, dann einfach das Licht aus, vielleicht mal ein Fenster auf, damit sie den Weg nach draußen wieder findet und sie nicht totschlagen oder die eklige Raupe, die den Weg passiert, nicht zertreten, sondern vielleicht ein Holz, ein Stück Blatt nehmen und sie in die Wiese zurücksetzen. Das sind so ganz kleine Hinweise und es wird uns gedankt. Also ich meine, ich lebe in NRW, komme nicht von da, aber 1970 gab es dort 171 Schmetterlinge, Arten, jetzt gibt es noch 70, also. Und viele uns bekannte Falter, die Sie vielleicht aus Ihrer Kindheit kennen, sind einfach weg. Die kommen nicht mehr und viele lassen sich auch nicht umsiedeln. Und das sind natürlich Bioindikatoren. Das sagt etwas über den Gesamtzusammenhang aus. Wie gesagt, so wie Bienen verschwinden, verschwinden Schmetterlinge. Und den Nutzen von vielen Schmetterlingen sieht man eigentlich nicht. Er verschönt sozusagen nur unsere Natur, beschenkt uns mit seinem Anblick. Aber in diesem großen Gesamtzusammenhang spielen natürlich auch alle eine Rolle. Also, und ich finde, da kann man schon was tun. Und wenn man sie sieht oder viele Schmetterlinge im Winter suchen sozusagen, wenn es draußen kalt wird, gehen auf Speicher oben oder setzen sich an Decken oder so, lassen sie sitzen den Winter über. Die bleiben da sitzen, die sind nicht tot, die fallen auch nicht von der Decke, sondern lassen sie, wo sie sitzen, an irgendeinem Winkel in dem Zimmer und irgendwann ist das Fenster auf und wenn die ersten Strahlen kommen, finden die den Weg wieder nach draußen.
Sie haben mit Ihrem Roman begonnen. Sie sind eigentlich Schriftsteller und deshalb würde ich jetzt gegen Ende unseres Gesprächs vielleicht doch gern nochmal auf die Literatur zurückkommen. Sie haben in Ihrem Schmetterlingsjahr eine Art Reisebegleiter, einen sehr namhaften Reisebegleiter, den russischen Schriftsteller und Schmetterlingsforscher Wladimir Nabokov, auf den Sie sich immer wieder beziehen. Sie nennen ihn den Zauberer und wir kennen vielleicht auch diese Fotos von Nabokov, ein schon etwas angejahrter Mann in kurzen Hosen, mit kurzen Kniestrümpfen, der ein Netz in der Hand Schmetterlingen hinterherjagt. Sie waren auch in Montreux auf Ihrer Fahrt am Genfer See. Nabokov ist ja nach seiner Rückkehr aus Amerika lange Zeit am Genfer See gewesen, hat dort seine letzten Lebensjahre verbracht. Was können wir von Nabokov lernen über die Schmetterlinge und ja vielleicht auch das Schreiben und das Leben, wenn man das so pathetisch sagen kann?
Lernen? Naja, ich habe insofern, also ich teile einfach seine beiden großen Leidenschaften, das Schreiben und den Schmetterling. Und er war tatsächlich dort in diesen Wiesen glücklich. Und wobei ich mich nicht mit Nabokov in keiner Weise vergleichen kann. Also er ist tatsächlich, er hat es wissenschaftlich betrieben, hat in Amerika große Sammlungen betreut. Und es gibt einen Schmetterling, der tatsächlich nach ihm benannt ist, weil er hat 500 oder 1000 Stück davon gefangen und hat den dann sozusagen in seiner Morphologie beschrieben. Das ist ein Bläuling, eine kleine Bläulingsart, den er beschrieben hat. Also er hat es in einem ganz anderen Maß betrieben als ich. Aber nichtsdestotrotz, ich bin dort auch im Hotel gewesen, weil ich mal für die FAZ einen größeren Text über ihn geschrieben habe. Und es war so schön. Ich habe dann noch den Barkeeper, er lebte dann damals im Montreux Palace, das ist eins der großen Hotels dieser Welt. Also da haben Gorbatschow und so Leute sind da abgestiegen. Also ich habe da ein Zimmer gehabt und wusste morgens nicht, musste da durch so 12 Zimmer laufen, bis ich wusste, wo ich mein T-Shirt abgelegt habe, weil ich da 3 Tage kostenfrei bleiben durfte, weil ich über die geschrieben habe. Und er lebte eben 14 Jahre dort. Und der hatte was Wundervolles. Der brach morgens auf mit seiner, wie Sie es beschrieben haben, hatte eine Mütze, hatte seine Sammelbüchse, sein Netz, kurze Hosen, Wanderstiefel, ist raus in die Wiesen und gegen 16 Uhr kam er dann immer, ging in die Bar zu Antonio Trigero, das ist der Barkeeper dort, und hat sich immer einen Campari bestellt und ihm gezeigt, was er alles gefunden hat. Und dieser Trigero war beglückt, sagt, das waren so hinreisende Leute, die Nabokovs. Und dann hat er ihm sozusagen seine Funde präsentiert und er sagt, ich bin auch so eine Art Teilzeit-Entomologe geworden, weil Nabokov ihm dann alles gezeigt, erklärt hat. Und ich glaube, es gibt niemanden, der schöner und eindrücklicher über Schmetterlinge geschrieben hat als Nabokov. Und der sagte mal, und das ist so hinreißend, er sagt, wenn ich in einer Wiese herausgegriffen irgendwo unter seltenen Faltern und deren Futterpflanzen stehe, dann entsteht ein Vakuum, in das alles einströmt, was ich liebe. Und ich kann nur sagen, mir geht es ganz genauso. Wenn Sie 6, 8, 10, 12 Tage irgendwo in der Landschaft sind und einen Schmetterling suchen und plötzlich ist er da und dann entsteht so ein stummes Zwiegespräch. Ich kann mich erinnern, als Kind, als letztes, dort endet auch mein Buch. Ich war im Bayerischen Wald, war 8 Jahre alt und hatte mein Netz und bin wochenlang hinter einem großen Schillerfalter hergefahren und hatte schon auf einem Nachmittagsweg aufgegeben und plötzlich landet der und setzt sich vor mich. Und ich sehe den und breite mein Netz über ihn und habe gedacht, jetzt nicht. Und dann klappte der die Flügel so auf und schillerte und ich habe gedacht, jetzt bleibt sozusagen, dann verlangsamt sich alles, war wie so eine Epiphanie, alles blieb stehen und ich nahm mein Netz zurück und schaute ihm nach, wie er wegflog und habe gedacht, das ist das Glück. Und dann habe ich gedacht, du kannst das Glück nicht einfangen, lass es fliegen. Und dann flog der weg und seitdem bin ich sozusagen infiziert.
Ja, ich glaube, das ist schon ein schönes Schlusswort. Auch unsere Zeit geht zu Ende. Also Nabokov lesen lohnt sich, noch mehr lohnt sich aber sicherlich das Buch von Peter Henning, Mein Schmetterlingsjahr. Ich darf es nur wärmstens empfehlen und es ist ja auch käuflich zu erwerben. Vielen Dank.
Und es ist auch eine Vater-Sohn-Geschichte. Also ja. Es ist über den Polen und mich, also was wir da für verrückte Abenteuer erleben.
Auf eine Kindheit.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir müssen ja sofort räumen.
Ja, gerne. Ich habe jetzt nur leider keinen Stift. Ich habe blöderweise meinen Stift. Ah, klasse. Danke, ich habe einen. Achso, wie ist Ihr Name?
Hans-Jürgen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.